So, Aufnahme läuft, hoffentlich. Ihr kennt mich fast alle, ich bin Christoph. Ihr müsst diese Woche mit mir verkommen. Wir haben geklärt, dass ihr dieses Dokument hier kennt und dass ihr hoffentlich auch schon den ersten Satz hiervon kennt. Das ist Satz 2.11 gewesen bei euch in der Vorlesung, das heißt, wir weiterhören. Und ja, ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, dass die Vorlesung jetzt aktuell so ein bisschen sehr technisch ist. Also sehr extrem technisch. Und das wird dann hoffentlich, wenn alles heute gut läuft, nächste Woche dann so langsam anfinden, Anwendung zu finden. Also was ihr bislang gemacht habt, ist, ihr habt euch im Prinzip Algebren angeschaut, halt einfache Algebren, und die analysiert, indem ihr teilweise schon geguckt habt, was macht diese Algebra mit sich selbst. Also ihr habt eine Wirkung definiert von so einer Algebra auf sich selbst per Multiplikation von rechts. Das heißt, in gewisser Weise ist diese Algebra auch ein A-Modul. Genau. Und dieser Satz von Wedderburn spielt eine zentrale Rolle. Der, um vielleicht nochmal ganz kurz die Begriffe zu klären, ihr habt festgestellt, dass ihr diese Algebra dann in so homogene Komponenten einteilen könnt. Das heißt, ihr könnt sie, wenn sie halb einfach ist, in irreduzibel ist hier das falsche Wort, also einfache Teilmodule zerlegen. Die könnt ihr quasi gruppieren zu den Teilmodulen, wo sie quasi das gleiche drauf macht, also zu A-isomorphen Teilmodulen. Und diese Gruppierung nennt sich dann homogene Komponente. Und ihr habt hier festgestellt, durch Tricks, im Prinzip das, was man von Idealen schon aus der Algebra-Vorlesung kennt, jetzt nur halt einmal ins Extreme angewendet, dass man ja dieses W als Ideal auffassen kann, also so eine homogene Komponente, und dass im Prinzip alles andere, was nicht in dem W ist, dieses W, also in einer anderen Komponente quasi drin ist, mit diesem W zusammen Null ergibt. Genau. Das werden wir heute ein paar Mal verwenden. Das ist zumindest der Plan. Und wie gesagt, der Stand ist, dass ihr jetzt Satz 2.12 hattet. Das heißt, es geht weiter mit Lemma 2.13. Und Lemma 2.13, ich würde das einmal ganz kurz noch ausmachen. Irgendwo auch. Okay. Lemma 2.13 fasst letztendlich etwas zusammen, was ihr auch schon in den Beweisen teilweise gesehen habt. Und zwar, es gelte Voraussetzung 2.1, wie immer. Und wir definieren jetzt eine Verknüpfung auf unser Algebra. Also, wir haben eine Algebra A. Wir können uns jetzt eine Verknüpfung, die wir so ausgemalten Punkt bezeichnen, definieren, die zwei Elemente von unserer Algebra nimmt, sie miteinander verknüpft und wieder in der Algebra abbildet. Und die Definition davon ist relativ simpel. Für alle A und B aus unserer Algebra sei A mit diesem Punkt verknüpft B das gleiche wie B verknüpft mit A in der Algebra. Also, wir drehen einfach die Reihenfolge um. Mehr passiert da nicht. Und was man sich jetzt überlegen kann, ist, dass dann dieses Tupel A mit Plus mal und dieser neuen Verknüpfung, also dem ausgemalten Punkt, das Ganze ist wieder eine Algebra. Und das eigentlich Interessante ist, dass diese K-Algebra isomorph ist. Zu den A-Homomorphismen n von A nach A. Na, also zur Erinnerung, wir schauen uns Algebra-Homomorphismen oder ja, von A nach A an, die irgendwie mit dieser Modulstruktur von A verträglich sind. Ja. Und stellt sich heraus, dass man die quasi auffassen kann oder dass die quasi isomorph ist zu dieser
Algebra, die im Prinzip genauso aussieht wie die normale Algebra, das wird dann einfach vertauschen. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist der Beweis relativ kurz, weil das scheinbar Entwicklungslehre ist. Genau. Ihr kennt dieses Konzept von Reihenfolge umtauschen vielleicht schon aus der linearen Algebra. Also in der linearen Algebra schaut man sich in erster Linie Vektorräume an. Und ihr habt schon mal einen sogenannten Dualraum kennengelernt. Der besteht im Prinzip daraus, aus allen linearen Abbildungen vom Vektorraum in den Grundkörper. Und grundsätzlich gibt es halt für Vektorräume diese Überlegung, dass in dem Dualraum alles transponiert abläuft. Das heißt, wenn man das irgendwie versucht mit Matrizen darzustellen, transponieren, ist im Prinzip das, was im Dualraum passiert. Das heißt, im Prinzip drehen sich einfach nur die Reihenfolge von allen Sachen rum. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was hier passiert, und eine gute Vorstellung für eine Algebra ist halt immer Matrizen oder Endomorphismen, dann ist das, was hier passiert, eigentlich auch letztendlich nichts anderes als die Reihenfolge umdrehen. Und deswegen hat diese Algebra einen wunderschönen Namen. Die heißt nämlich einfach duale Algebra. Weil die zu A duale Algebra. Genau. Also relativ einfaches Konzept. Wir drehen ja mit die Multiplikation. Mehr passiert doch eigentlich nicht. Und ich habe jetzt die ungünstigste Tafel verwendet, um anzufangen, wenn ich jetzt noch mit den Beamer anmache.
Habt ihr das alle? Gut. Weiter geht's jetzt mit Lemma 2.14. Und ich würde das Lemma jetzt ungern nochmal in die Tafel schreiben. Ihr habt das alle, steht in der Datei drin. Hätte ich gerade noch was gekippt? Egal. Das sagt jetzt Folgendes aus. Wenn wir so einen A-Modul haben, V, das ist, glaube ich, unsere Voraussetzung, und wir den zerlegen in so eine Direktproduktsumme von A-Teilmodulen, also zum Beispiel, hier piept irgendwas, ne?
Das war schon mal.
Okay.
Nicht der Beamer.
Okay. Also, als Beispiel, wenn zum Beispiel unser Modul V halb einfach ist, dann können wir das ja in so einfache Teile zerlegen, so eine direkte Summe. Das machen wir hier und wir schauen uns jetzt die Menge an der A-Modul-Homomorphismen von einem dieser Module UI in das andere Modul UJ. Die bezeichnen wir mit H genannt. Und die Überlegung ist jetzt, dass die Menge aller Homomorphismen, A-Modul-Homomorphismen, von V nach V, isomorph ist zu der Matrix-Algebra, die hier beschrieben ist. Im Prinzip bedeutet das einfach nur, dass er diese Möglichkeiten, wie man von I nach J kommt, in der Matrix schreibt, also quasi die Einträge von dieser Matrix sind Modulhomomorphismen, wobei an der Stelle IJ ein Eintrag steht, der UI irgendwie nach UJ abbildet. Und ja, das Ganze aufgefasst als Algebra mit der normalen Matrixmultiplikation, Addition, wie man es kennt, ist ja wieder eine Algebra und die ist isomorph zur Algebra der A-Modul-Homomorphismen von V nach V. Und hier unten steht schon ein interessanter Spezialfall, das ist eigentlich der uns interessiert. Wenn U ein einfacher A-Teilmodul ist und V homogen ist, das heißt, wir können V als direkte Summe von zu U A-isomorphen Teilmodulen schreiben, dann können wir die Algebra im Prinzip auffassen als N kreuz N Matrizen über den Homomorphismen von U nach U. Ganz simples Beispiel, was ihr aus der linearen Algebra kennt. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen irgendwie, okay, Null-Algebra ist jetzt halt ganz langweilig, aber wir sagen einfach mal, wir ignorieren die Tatsache, dass wir da irgendwie eine Algebra haben. Als diese UIs nehmen wir einfach eindimensionale Unterräume. Ja, diese Menge der linearen Abbildungen, die ich von UI nach UJ komme, wenn das beides eindimensionale Unterräume sind, sind einfach nur skalare Vielfache. Also wir können das mit irgendeiner Zahl identifizieren. Und ihr werdet wahrscheinlich schon mal gesehen haben, dass die Menge der Endomorphismen von einem Vektorraum isomorph zu den Matrizen ist als Algebra. Das ist letztendlich nichts anderes. Das ist hier quasi ein bisschen allgemeiner gefasst, oder man könnte das andere schon fast als Spezialfall bekommen. Und genau, der Beweis davon ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert, weil man macht eigentlich genau das, was man in der linearen Algebra schon gemacht hat, wie man halt Endomorphismen mit Matrizen identifiziert, nur eben dieses Mal ein bisschen komplizierter, sag ich mal. Also, Beweis. Wir nehmen uns erstmal einen Homomorphismus her, einen A-Modul-Homomorphismus, Alpha, eben aus dieser Menge der Homomorphismen. Und die Idee ist, dass wir uns dazu jetzt eine Matrix basteln können, die quasi genau dieses Alpha beschreibt. Also das werden wir machen. Wie machen wir das? Für alle IJ sei Alpha IJ aus dieser Menge HIJ, also aus der Menge der Modulhomomorphismen von UI nach UJ, diejenige Abbildung, also das seien die Abbildungen, seien die Abbildungen für jedes U-Element I gilt, dass ich das Bild von U schreiben kann unter Alpha als U hoch Alpha I1 U hoch Alpha I2 und so weiter bis U hoch Alpha IN. Ja, die Idee ist, dass wir nach Voraussetzung unseren Vektorraum V so zerlegen können in eine direkte Summe. Das heißt, das hier ist alles irgendwie eindeutig bestimmt, wenn diese einzelnen Summanden quasi aus der jeweiligen Zerlegung kommen. Und entsprechend können wir einfach sagen, okay, wir splitten quasi dieses Alpha auf in das, wie es halt in die einzelnen Bilder quasi abbilden. Genau, wie schon gesagt, dann sind die Alpha IJ eindeutig bestimmt. Und die Begründung ist einfach, dass wir, ja, dieses Bild U Alpha eindeutig als Summe von Elementen geschrieben werden kann, die in den einzelnen Unterräumen sind. Also eindeutig als Summe. Allen irgendwie klar, wie man jetzt auf diese einzelnen Komponenten kommt. Also wir können ja eine Basis quasi von unserem V wählen. Wir können die auf diese Art und Weise wählen, dass die ersten paar Basisvektoren in U1 liegen, die nächsten in U2 und so weiter. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach mal versuchen, eine Basis darzustellen und das Ganze nochmal neu zu gruppieren, erhalten wir genau diese Abbildung. Genau. So können wir also aus einem Homomorphismus eine Matrix basteln. Wie gesagt, funktioniert genauso wie in der linearen Algebra, so wie ihr es eigentlich kennt, nur alles jetzt ein bisschen komplizierter. Und dieser Kreidestift will nicht. Gut. Wir können jetzt also eine Abbildung definieren. Groß Phi, die von unseren Homomorphismen, Modulhomomorphismen, abbildet in die Menge M aller dieser Matrizen. Und die Abbildung, die für alle, die allen Homomorphismen Alpha genau die jeweiligen Komponenten hier quasi zuordnen. Also die Matrix, die als Einträge genau diese Alpha-Idiots hat. Genau. Und wir behaupten jetzt, dass das Ganze ein Isomorphismus von K-Algebren ist. Wie zeigen wir das? Naja. Wir nehmen uns mal zwei Modulhomomorphismen her. Und schreiben diese Bilder entsprechend auch als Matrizen, also die Bilder unter diesem Morphismus. Also Alpha sei die Matrix, also das Bild davon sei die Matrix Alpha, mit den Einträgen Alpha J. Und das Bild von Beta sei einfach die Matrix mit den Einträgen Beta J. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch überlegen, dass das wirklich diese ganzen Eigenschaften erfüllt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal ein I her, von 1 bis n, und rechnen quasi einmal alles nach. Und wir brauchen noch ein U aus dem I, für das wir das einmal nachrechnen wollen. Genau. Erste Überlegung ist, was passiert, wenn wir U abbilden mit Alpha plus Beta. Naja, da wir ja einen Homomorphismus haben, oder ein Modul haben, ist es ja nichts anderes als U hoch Alpha plus U hoch Beta. Und gemäß unserer Zerlegung von vorhin können wir das Ganze jetzt einfach auch schreiben als U hoch Alpha I1 plus Beta, I1 und so weiter. Also eigentlich folgt es direkt aus der Definition. Also wir können einerseits diese Alphas quasi so schreiben, das Ganze dann quasi einmal die Reihenfolge ändern, in der wir das summieren und wieder gruppieren. Dann erhalten wir genau das. Das heißt, wenn wir Alpha plus Beta haben und darauf unseren angeblichen Homomorphismus drauf anwenden, dann verträgt sich das damit. Das ist quasi Schritt 1 gezeigt. Gut, wieso verträgt sich das mit der Multiplikation? Das ist eigentlich auch relativ klar aus der Definition. Alle Lambda aus unserem Körper ist U hoch Lambda Alpha per Definition von allen das gleiche wie Lambda mal U hoch Alpha I1 plus Lambda U Alpha I2 und so weiter plus Lambda U Alpha IN das können wir jetzt quasi wieder auseinanderziehen und einmal das Lambda rausziehen und dann wieder reinziehen. Eigentlich haben wir das jetzt schon gemacht. Also ich glaube, ihr versteht den Punkt. Das können wir einfach genauso gut als Summe hier oben schreiben. Also folgt daraus, dass das Bild von Lambda Alpha genau Lambda mal dem Bild von Alpha ist. Und zum Schluss das noch wahrscheinlich nervigste, nämlich dass sie das mit der Matrixmultiplikation verträgt. Wir sehen, dass wenn ich auf U Alpha mal Beta, also erst Alpha und dann Beta quasi anwende, also U Alpha, das Ganze hoch Beta, dann kann ich das ja schreiben als U schreiben wir als U hoch Alpha I1 so weiter U Alpha IN und darauf dann Beta anwenden. Und um zu verstehen, was das macht, ja, es ist ja immer noch irgendwie linear, müssen wir halt schauen, was Beta mit den einzelnen Sachen macht. Und ist das schon trocken? Ich glaube, das haben wir es nicht trocken. Dann nehme ich dann hier mal einen trockenen Schwamm. Genau. Also es ist U hoch Alpha I1, ja ein Element von U1. Und wir können das Ganze uns mal definieren als einfach U1. Soll das eben genau dieses Bild sein. Naja, dann ist U1 hoch Beta, also Beta drauf angewandt, ja auch wieder per Definition das gleiche wie U1 hoch Beta, 1, 1 plus und so weiter, U1 Beta 1n. Und das Ganze können wir jetzt auch noch mit U2 machen, mit U3 machen und so weiter. Das heißt, ja, also genauso für U2, was einfach das Bild von U unter Alpha I2 ist, was ja in U2 liegt. Und so weiter. Und was wir das dann am Ende feststellen, ist, wieso ist das hier so komisch bezeichnet? Ja, eigentlich müsste man das Ganze jetzt einmal vernünftig ausmultiplizieren und alles. Genau, vorhin war mir das noch klarer. Aber hier steht ehrlich gesagt auch noch viel mehr beschrieben, weil irgendwie in meinem Kopf war das so wie, ja, das ist einfach genau die Matrixmultiplikation, die da jetzt rauskommt. Ist euch das klar? Es ist quasi genau das gleiche wie... Ja. Also worauf es hinausläuft ist, das Bild von Alpha mal besser. Genau das ist, was wir mit der Matrix-Multiplikation erreichen können. Also, genau. Genau. Das heißt, ja, wenn wir hierfür nochmal U hoch Alpha I einsetzen, dann steht hier genau U hoch Alpha I1 mal Beta 1, 1 plus und so weiter bis hin zu U hoch Alpha I1 mal Beta 1n. Das ist quasi nur für das, was in U1 landet. Das machen wir ganz normal nochmal in U2. Dann stellt man fest, gut, ja, da kommt genau die Matrix-Multiplikation mal raus. Also, ist Phi ein Algebra, ein K-Algebra. So. In der Voraussetzung steht jetzt drin, dass das Ganze isomorph ist. Wir haben gesagt, das ist ein Homomorphismus. Wieso ist das Ganze isomorph? Ich würde das jetzt vielleicht einfach mal als Übungsaufgabe lassen. Also, im Prinzip hat man ja für diese eine Hinrichtung diese eindeutige Darstellung als Summen. Und ja. Es sollte dann auch relativ leicht zu überlegen sein, dass das Ganze injektiv ist. Und irgendwie kann man auch, naja, wenn man diese Matrix gegeben hat, daraus wieder einen Homomorphismus basteln. Das heißt, man kann das Ganze irgendwie auch wieder rückwärts machen. Also muss es irgendwie isomorph sein. Genau. Ja. Also, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wie gesagt, außerdem haben Algebra kennt ihr, dass man Vektorraum-Endomorphismen einholzt, Matrizen auffassen kann durch Isomorphismus. Das gleiche haben wir jetzt auch noch gezeigt für Modulhomomorphismen. Nur dass die Einträge in der Matrix dann entsprechend kompliziert aussehen. Wie gesagt, der eigentlich interessante Spezialfall ist, wenn V homogen ist, das heißt, wir können V als direkte Summe von zueinander A-isomorphen Teilmodulen schreiben. Dann ist die K-Algebra einfach nur isomorph zu den N-Quartal-Matrizen, wo in den Einträgen eben genau diese Homomorphismen von den einfachen Teilmodulen stehen. Ja. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich, dass wir alles, was in den letzten paar Vorlesungen vielleicht passiert ist, einmal zu einem großen Satz zusammenführen, der auch komplett in diesem Dokument steht. Der Beweis von diesem Satz ist quasi genauso lang wie die Aussage, weil ihr alles davon schon mal irgendwo gesehen habt. In gewisser Weise. Ah, nee, da fehlt noch was. Um diesen Satz zu verstehen, brauchen wir tatsächlich noch eine Definition. Bleibt mal dabei, dass ich das meiste hier in dieser Tafel mache. Eine Definition, die ihr eigentlich auch schon so ähnlich kennt. Und zwar wollen wir das Zentrum einer Algebra definieren. Habt ihr intuitiv eine Vorstellung davon, was man unter dem Zentrum einer Algebra verstehen könnte? Wenn man vielleicht schon andere Dinge kennt, die den Namen Zentrum tragen. Ja?
Ja, das sind die Elemente, die mit allen anderen Elementen vertauschbar sind bezüglich der inneren Multiplikation.
Ganz genau. Mehr ist das nicht. Definition. Es gelte wieder Voraussetzung 2.1. Das Zentrum Z von A, die Notation kennt ihr höchstwahrscheinlich auch schon von Gruppen, der Algebra A, ist definiert als, naja, Zentrum ist einfach die Menge aller Elemente A in unser Algebra mit der Eigenschaft, dass für alle B aus unserer Algebra gilt, A verknüpft mit B ist das gleiche wie B verknüpft mit A. Und für Gruppen wisst ihr, dass das Zentrum eine Untergruppe ist. Man kann sich jetzt relativ leicht überlegen, dass es in diesem Fall eine Teilalgebra ist. Und überraschenderweise ist diese Teilalgebra kommutativ, weil das ja genau das ist, was wir gerade gefordert haben. Das heißt, dies ist eine kommutative Teilalgebra. Und vielleicht bevor wir zum nächsten Satz kommen, vielleicht nochmal so ein kleines Beispiel, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Ich finde, bei Algebren ist es mir persönlich immer am angenehmsten, wenn ich mir darunter einfach Matrizen vorstelle. Weil, ja, da habe ich halt eine Vorstellung, was die Verknüpfung ist, was die, wie der Vektorumstruktur reinkommt und so weiter. Also wenn wir jetzt einfach mal alle n plus n Matrizen über irgendeinen Körper nehmen, wie sähe da das Zentrum aus? Ja?
Also die Einheitsmatrix ist drin.
Ja.
Vielfache der Einheitsmatrix.
Genau.
Wenn wir irgendwelche invertierbaren Elemente haben.
Kommutieren die mit allen?
Kommutieren die mit allen, nee.
Ich hätte halt einfach diagonal
Matrizen. Ja, die kommutieren auch nicht unbedingt mit allen. Es müssen schon Diagonalmatrizen sein, wo auf der Diagonale überall das Gleiche drin steht. Also es sind halt wirklich einfach nur die Vielfachen der Einheitsmatrix. Okay. Das heißt, es ist eine kommutative Teilalgebra, die einfach nur wieder isomorph zu unserem Körper ist. Weil im Prinzip identifizieren wir den Körper einfach nur mit dem Vielfachen von Einheitsmatrix. Ja, ist das nicht. Und genau das werden wir gleich nochmal ausführlich zeigen, aber wie gesagt, ein Beispiel von Körpern kennt ihr das eigentlich schon. Weil das taucht tatsächlich im nächsten Satz auf. Satz 2, 5. Es gelten wieder Voraussetzungen 2.1. Wir haben eine halb einfache Algebra, das heißt, aufgefasst als Modul, der Rechtsmultiplikation von sich selbst ist das Ganze halb einfach. Wir können diese Algebra zerlegen in homogene Komponenten, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, was das war. Das heißt, wir können, da die Algebra halb einfach ist, das ja in einfache Teilergebnisse zerlegen. Und genau, die können wir gruppieren, wenn sie so in einer A-Isomorph sind und diese gruppierten Sachen haben wir dann einfach homogene Komponenten. Genau, das Ganze halt als A-Modul betrachtet. Für jedes I sei UI ein einfacher A-Teilmodul von WI. Das heißt mit anderen Worten, UI ist der Typ von dieser homogenen Komponente WI. Und mit KI bezeichnen wir die Anzahl der einfachen A-Modulen in einer direkten Zerlegung von WI. Das heißt, wenn wir eine homogene Komponente haben, also wenn wir uns WI haben, und wir das zum Beispiel als direkte Summe von 3 zu UI isomorphen Teilmodulen, A-Teilmodulen schreiben können, dann wäre dieses K in diesem Fall 3, wenn es 4 sind, ist es 4. Genau, mit HI bezeichnen wir jetzt die Modulhomomorphismen von UI nach UI. Also das sind genau dieses, was wir oben hatten als HIJ. Nur dieses Mal betrachten wir nur dieses HI, also nur das von UI nach UI. Mit WI tilde bezeichnen wir die zu WI duale KI-Algebra. Von der haben wir vorhin gesehen, dass sie isomorph ist zu den Algebra-Homomorphismen, also zu den Modulhomomorphismen. Algebra-Homomorphismen, aber das sind so viele Definitionen, ich komme mal ein bisschen durcheinander. Also von WI nach sich selbst. Und dann haben wir jetzt einen Haufen Notationen und einen Haufen Aussagen, die eigentlich alle relativ leicht zu beweisen sind mit dem, was wir vorher schon gemacht haben. Also, was wissen wir? Wir wissen, dass diese WI tilde als K-Algebra isomorph sind zu diesen KI-Kreuz-KI-Matrizen über HI.
mit Einträgen und Fragen. Das sind im Prinzip die letzten beiden Elemente zusammengeführt. Mehr ist das nicht. Wir können die Dimension davon bestimmen, nämlich die Dimension dieser einzelnen WI können wir schreiben als KI mal die Dimension der HI, das Ganze quadriert. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir ja A schreiben können als direkte Summe von den einzelnen WI, erhalten wir entsprechend, wenn man das einmal aufschreibt, diese Darstellung. Das heißt, die Dimension von unser I über A ist genau K1 Quadrat mal die Dimension K-Dimension von H1 quadriert und so weiter, alles einmal aufsummiert. Das ist der Anfang von dem Satz. Ich finde es schön, dass darunter was abgebrochen ist, weil darunter steht jetzt letztendlich sowas wie, wenn unser Körper algebraisch abgeschlossen ist, dann wird das alles viel schöner. Aber ich würde vielleicht einfach mal sagen, wir fangen erstmal an, das Ganze einmal zu beweisen, beziehungsweise einmal ordentlich aufzuschreiben. Sofern es da, wie gesagt, irgendwas aufzuschreiben gibt, weil eigentlich sind es einfach nur Zusammenfassung der letzten Aussagen, die wir bewiesen haben. Also Beweis von A. Mit Lemma 2.14, also das davor, ist, das sind die Homomorphismen von WI nach WI als K-Algebra isomorph zu diesen Matrizen, KI kreuz KI Matrizen über HI. Dann haben wir den Satz von Wedderburn, der sagt, wenn wir diese Matrizen von so, wenn wir die Homomorphismen von so einer homogenen Komponente anschauen wollen, dann interessiert uns eigentlich nur diese homogene Komponente, weil alles andere macht einfach nichts damit. Das ist dieses Annullieren-Eigenschaft. Mit Teil B das, glaube ich. Ich kann auch nochmal hochgehen. Na, wir haben A einfachen U1, einen einfachen A-Teilmodul, der nicht drin liegt, dann macht das mit der Multiplikation quasi gar nichts. Also kommt einfach nur raus. Das heißt, wir können das quasi einfach ignorieren, wenn wir ist zu weit. Wenn wir jetzt mal die zugehörigen Module Homomorphismen machen, uns anschauen. Also mit Teil B von Wedderburn was glaube ich Satz 2.11 ist dann bei euch sehen wir dass die A-Homomorphismen von WI nach WI bereits einfach nur die WI-Homomorphismen sind von WI nach WI, weil alles andere das quasi annulliert, also wirklich nicht ins Gewicht fällt. Naja, und dann kommt das Lemma, womit wir heute angefangen haben. Das war 2.13. Da haben wir festgestellt, dass diese Homomorphismen als Algebra, als K-Algebra isomorph sind zu der dualen Algebra. Als K-Algebra isomorph zu DI tilde. Und das ist Aussage A. Na, K-Algebra isomorph sein ist transitiv. Schön.
was ist jetzt, was passiert jetzt bei B? Bei B steht als erstes, dass die Dimension von BI, die K-Dimension von BI, gleich KI mal der K-Dimension von HI ist, zum Quadrat. Naja, wir haben gerade festgestellt, dass wir es als KI kreuz ab KI mal trotzdem schreiben können, über HI. Davon kennen wir die Dimension. Genau, also das wissen wir erstmal nur über WI, weil das isomorph dazu ist. Aber da WI tilde und WI als Vektorräume komplett identisch sind, das Einzige, was wir halt gemacht haben, ist diese Multiplikation umdrehen, ändert sich da ja nichts an der Dimension. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob man dazu groß überhaupt was sagen wollte. Es ist die Dimension, die K-Dimension von WI tilde gleich der K-Dimension von WI, weil nur die innere Multiplikation unterschiedlich ist und dass nichts an der Vektorraumstruktur ändert. Also insbesondere nichts an der Dimension.
Nichts an der Vektorraum oder K-Vektorraumstruktur ändert.
Eine Frage.
Ja.
Und zwar, wenn ich mir jetzt, also als Analogie, wenn ich mir zwei Vektorräume nehme, mit jeweils, oder zwei, also zwei mit dem gleichen Vektorraum mit Dimension n, und ich gucke mir die Homomorphismen von v nach v an, dann hat das doch aber Dimension n Quadrat.
Ja.
Wie kann das jetzt sein, dass wenn wir so eine Algebra A nehmen, dann ist ja doch jetzt quasi die Dimension, also wir haben gesagt, diese andere Algebra, die ist isomorph zu den Homomorphismen von A nach A, wie kann das jetzt aber die gleiche Dimension haben?
Bei den Homomorphismen sind wir noch nicht angekommen.
Ja, wir haben ja gesagt, dieses WI tilde ist isomorph zu den Homomorphismen von WI nach WI.
Genau.
Das heißt, wir haben jetzt quasi, dass die Dimension von WI gleich ist der Dimension von den Homomorphismen von WI nach WI. Müsste das nicht das Quadrat sein?
Das kommt noch.
Gut. Okay.
Weil das ist jetzt das, was jetzt hier mit A kommt. Also wir haben jetzt erstmal die Dimension von WI tilde mit der Dimension von WI in Verbindung gebracht.
Und da muss das nicht gelten.
Und das Quadrat kommt jetzt ins Spiel. Okay. Mit A ist die Dimension von WI tilde genau KI mal die Dimension der K-Homomorphismen von KI. Weil das eben genau diese Matrixdarstellung ist. Ja, und das ist halt mit der Vorüberlegung genau das gleiche wie Dimension K von WI. Genau. Da wir ja A schreiben können als direkte Summe der WI, also W1 und dann der Summe mit W2 und so weiter, ist Wn, ist der Index hier, folgt die zweite Gleichung aus der Behauptung. Also einfach aufsummieren. Also wie kann man sich das einmal bildlich vorstellen? Wir gruppieren die einfachen Teilmodule zusammen, die zueinander A-isomorph sind. Und die einzigen A-Homorphismen von, sagen wir, UI nach UJ, wenn die verschieden sind, ist der Nullhomorphismus. Da steckt nichts anderes drin. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal diese Überlegung mit der Matrixverstellung, die wir hier oben hatten, anwenden, werden wir feststellen, dass wir einfach so Blockmatrizen erhalten. Das heißt, wir haben quadratische Blöcke in der Mitte, der Rest ist Null. Und ja, das ist im Prinzip das, was hier steht. Oder anders gesagt, wenn ihr jetzt euch einen Vektorraum vorstellt und euch irgendwie so eine Zerlegung in direkte Summe von Unterräumen euch überlegt und euch jetzt genau die Abbildung anschauen wollt, die diese Zerlegung festlassen, habt ihr halt auch so eine Blockstruktur. Und so kommt man eben auf die Summe von diesen Quadraten, und die Quadrate sind quasi diese einzelnen Blöcke. Wie schon angedeutet, wird das Ganze jetzt eigentlich noch viel einfacher, wenn man als zusätzliche Voraussetzung fordert, dass K algebraisch abgeschlossen ist. Warum wird das einfacher? Ihr hattet in Lemma 2.5 gesehen, dass diese Homomorphismen nur Vielfache von der Einheitsmatrix, von der Identität sind. Das heißt, die Dimension ist 1. Wenn man das jetzt also oben einsetzt, kommt als Dimension von unserer Algebra einfach die Summe dieser Quadrate von diesen KIs heraus. Also C folgt aus B mit Lemma 2.5. Und da ihr so ziemlich alles, was ab nächster Woche in der Vorlesung passiert, nur noch über den komplexen Zahlen macht, ist das eigentlich quasi der wichtige Teil, der übrig bleibt. Tatsächlich, ich würde jetzt schon ganz gerne ein bisschen spoilern, aber ihr werdet später nächste Woche Charaktere kennenlernen und Darstellungen. Diese Charaktere, wenn man eine Gruppe hat, kann man in so einer schönen Tafel anordnen. Und die Aussage, die hier steht, sagt einen letztendlich aus, wir geben so eine Tafel, dann können wir die Gruppenordnung ablesen. Wie gesagt, das wird alles später wichtig werden, später schön werden. Aktuell ist es sehr viel Theorie, unter der man sich wenig vorstellen kann. So, was wissen wir noch? Ist V ein einfacher A-Modul? So existiert ein J mit der Eigenschaft, dass die Dimension von V gleich KIJ ist. KJ ist. Woher kommt das? Naja, habt, glaube ich, könnte sogar auch letzte Woche sein, irgendwann mal festgestellt, dass alle möglichen A-Modulen eigentlich schon, alle möglichen einfachen A-Modulen eigentlich auch schon in der Algebra selbst drin vorkommen. Also er hatte diese Aussage, war das? Gut, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf. Dass ihr jetzt alle quasi schon selber in der Algebra findet und dann muss es halt in einer diesen Komponenten gehen und diese Dimensionsformel nehme ich jetzt einfach mal, kann man sich das dann quasi herleiten. Also was wir hier eigentlich machen, oder wie es dann später wichtig sein wird, ist, um herauszufinden, alles Mögliche, wie man irgendwie so eine Gruppe darstellen kann, oder so eine Gruppe über den komplexen Zahlen als Matrixgruppe, sage ich mal, schreiben kann. Die gesamte Struktur taucht irgendwie schon in der Gruppenalgebra auf, und das überlegen wir uns jetzt quasi hier. Und das ist quasi ein weiterer Teil davon. Das heißt, wenn wir irgendwie so einen einfachen A-Modul haben, dann kennen wir eigentlich auch schon die Dimension davon, sofern wir die ganzen KIs kennen. Wedderburn, Teil C, ist V schon A-isomorph. Zu einem einfachen A-Teilmodul von sich selbst. A-Teilmodul von A. Also existiert ein J, sodass V und UJ als A-Modulen isomorph sind. Genau. Was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns WJ an, also da, wo UJ drin lebt. WJ ist die direkte Summe aus KJ zu UJ A-Isomorphen zu UJ-Isomorphen Teilmodul. Und jetzt rechnen wir mit dem, was wir schon haben. Wir wissen nämlich, dass die Dimension, also daraus folgt, dass die Dimension von WI genau KI mal die Dimension von UI ist. Mit Teil C, also mit der zusätzlichen Voraussetzung, dass K algebraisch abgeschlossen ist, weil dann diese ganzen HIs einfach Dimension 1 haben. Und nee, erstmal wollen wir das hier noch gar nicht. Und jetzt mit B und C ist also ich habe hier ein I statt ein J verwendet, das sollte sich bewegen gerade über J. Das ist KJ mal die Dimension von UJ, ja genau die Dimension von WJ. Und da wissen wir schon, dass es einfach nur KJ quadriert ist. Und das ist jetzt eine Gleichung, die wir alle lösen können. Hoffentlich. Die Dimension von UJ muss jetzt also auch KJ sein. Da V und UJ isomorph sind, folgt also, dass die Dimension von V gleich der Dimension von UJ, also genau KJ ist. Ja. Hier steht noch mehr, aber ich weiß nicht, wozu man das noch mehr braucht. Also eigentlich ist es das. Fragen. Wie gesagt, interessant wird das dann später, wenn man es anwenden kann.
Was steht da drin jetzt noch?
Hier steht nach Definition ist die Dimension von WJ gleich KJ mal UJ. Das haben wir ja schon stehen. Mit B ist die Dimension von UJ, also dann entsprechend KJ. Das
steht da auch. Das wir vorher geschrieben haben.
Ja, aber hier steht es auch schon einmal vorher. Und wir haben ja schon V und also dieses UJ so gewählt, dass V zu UJ isomorph ist. Also ja, folgt das. So. Und den letzten Teil vom Satz habe ich jetzt eigentlich schon einmal angedeutet, im Beispiel vorhin. Die Dimension vom Zentrum von WI ist 1. Insbesondere ist die Dimension vom Zentrum von A n, also genau die Anzahl der Summanden hier. Wieso ist das so? Naja, wir haben festgestellt, dass wir von der Dimension her quasi diese WIs irgendwie, also die WI-Tildes, die ja auch das gleiche Zentrum haben. Wir haben nämlich die Reihenfolge geändert. Also, das ist mit einem Punkt hier, bleibt halt danach. Die sind halt jetzt irgendwie isomorph zu KI kreuz KI Matrizen. HI ist eindimensional, das heißt, können wir irgendwie alles jetzt mit Körper identifizieren und eigentlich läuft das, was jetzt hier in dem Beweis steht oder so vorkommt, darauf hinaus, dass das einfach Vielfache von einer Einheitsmatrix sind. Nur das Ganze muss gezeigt werden.
Das ist nervig. Deswegen steht das hier drunter. Also, nur mal so eine Beispielrechnung. Matrizen.
Was wir halt machen können, ist, um herauszufinden, wie so ein, dieses Zentrum überhaupt aussehen kann. Wir können irgendeine Matrix erstmal hernehmen, der irgendwie die 3x2-Matrix, eine andere feste Matrix hernehmen, in dem Fall eine, die halt genau an einer Stelle so einen Eintrag hat, und es einmal von dieser Seite multiplizieren und einmal von der Seite multiplizieren.
Und was wir dann feststellen, ist, dass wir einmal halt so diese Spalten da haben, diese Zeilen haben und ja, wenn das miteinander kommutieren soll, also wenn das wirklich im Zentrum liegt, dann müssen die beiden Ausdrücke gleich sein und daraus kann man dann schon direkt ablesen, Delta 2, 1 und Delta 2, 3 müssen 0 sein, Delta 2, 1 und Delta 3, 1 müssen 0 sein und Delta 1, 1 muss das gleiche sein wie Delta 2, 2. Und das Ganze kann man halt durch Testen mit hinreichend vielen ja, Matrizen sich quasi herleiten und überlegen, dass dann eigentlich nur noch so Diagonalmatrizen übrig bleiben, bei der auf der Diagonalen überall das Gleiche steht. Das ist hier noch einmal ausgeführt. Formal. Ich würde tatsächlich sagen, ihr könnt euch das einmal zu Hause anschauen. Weil das, was eigentlich eher interessant ist, steht auch nicht wirklich viel mehr bei mir. Außer noch etwas zu der Hinrichtung. Zu der Einführung, sag ich mal. Oder wie das Ganze denn zusammenpasst. Das wird jetzt. Der ist leider an einer Ecke ganz leicht nass geworden, der Schwamm, und jetzt geht's nicht mehr zu wischen. Ah. Ist wirklich besser. Wer es nicht lesen kann, sagt Bescheid. Schauen wir uns das Zentrum einmal an. Dieser ja, KI kreuz KI-Matrizen über HI. Für alle Lambda aus unserem Körper ist Vielfache von der Einheitsmatrix, was wir jetzt hier, da wir irgendwie nicht über den Körper arbeiten, streng genommen als Vielfache von der Identität auf UI mal der Einheitsmatrix schreiben müssen. Das liegt im Zentrum. Wie gesagt, kann man nachrechnen. Aber das Vielfache von der Einheitsmatrix mit allem Kommutieren ist relativ bekannt, denke ich mal. Und genau. Kurzfassung. Ich glaube, das steht so nicht hier. Genau. Umgekehrt, Delta I das im Zentrum. Ich klammer nicht 0. Und A dort L Element, also irgendwas auf dieser Matrix Algebra. Naja.
Achso, hier habe ich
auch JL. Wir tauchen viel zu viele Indizes auf, weil wir jetzt halt irgendwie über UI arbeiten. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Dann haben wir Delta JL mal A JL ist das gleiche wie A JL mal Delta JL per Definition. Und wie gesagt, als Beispiel ist das da einmal geschrieben, das kann man sich noch einmal genau überlegen. Die Idee ist jetzt eben durch Einsetzen spezieller Matrizen, also irgendwelcher Sachen, es müsste schon ausreichen, dass die quasi nur an einer Stelle einen Eintrag nicht null haben. Dann kommen wir. Dass Delta JL ein Vielfaches von der Einheitsmatrix sein muss. Genau, und jetzt habe ich hier komplett Chaos bei den Zetteln. Was ich hier stehen habe, ist leicht anders, aber... Ah ja, genau. Die Rechnung beispielhaft da, kann man sich alles genau überlegen, ist nur nerviges Umrechnen und ihr habt gesehen, dass ich jetzt schon mit den Indizes durcheinander komme, also ja. Die Überlegung ist jetzt noch, dass das Zentrum von A genau, weil sich eben verschiedene homogene Komponenten annullieren, das heißt, wenn man sie miteinander multipliziert, kommt 0 raus. Das können wir also als direkte Summe schreiben, der Zentren von B1, B2 und so weiter. Genau, und daraus folgt dann quasi, dass die Dimension vom Zentrum von A genau n ist. So. Das ist alles zu dem Satz. Wie gesagt, sehr technisch. Ihr kennt das irgendwie schon aus der linearen Algebra, teilweise mit Blockmatrizen und so weiter. Jetzt mit dem zusammen, was ihr eigentlich macht oder was wir eigentlich machen wollen, was ja nächste Woche so richtig losgeht, beziehungsweise womit wir jetzt gleich weitermachen. Ich glaube, das ist eine Übungsaufgabe. Das kommt noch als Übungsaufgabe. Man kann sich überlegen, dass das Zentrum von Alpha irgendwas mit sogenannten Klassensummen zu tun hat, beziehungsweise man kann sich dann, wenn man A als Gruppeneigon nimmt, über irgendeine Gruppe, kann man sich überlegen, dass die Dimensionen davon genau die Anzahl der konjugierten Klassen sind, die in dieser Gruppe zu finden sind. Das heißt, wir wissen, die Summe hier ist Anzahl von konjugierten Klassen, die Quadrate davon wird dann später Dimension von A sein, Dimension von einer Gruppenalgebra ist die Ordnung der Gruppe. Das heißt, das so als kleines Teaser von dem, was jetzt demnächst kommen wird. Genau, dafür muss man erstmal nochmal sich überlegen, was überhaupt konjugierte Klassen waren. Und damit soll es jetzt weitergehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was hier noch zwischendurch war. Ich habe die komplette Orientierung über die Zettel verloren. Okay.
Oder vielleicht erstmal eine Frage in die Runde. Wisst ihr noch, was Konjugieranklassen sind im Kopf? Ja? Teilweise?
Okay.
Wisst ihr noch, was Konjugation ist im Gruppen?
Ja.
Ja, okay. Also, auf die Definition, die ihr, wie gesagt, teilweise alle schon kennt. Teilweise. Skelette-Voraussetzung 2.1, obwohl wir jetzt eigentlich eine Gruppe brauchen, glaube ich. Zwei Elemente x, y aus G, also aus einer Gruppe G, heißen konjugiert in G, genau dann, wenn ein Element in G existiert mit y gleich x hoch g, was einfach nur eine Kurzschreibweise ist für g hoch minus 1 mal x mal g. Genau. Das nennen wir Konjugation. Wenn wir von, durch Konjugation von einem Element zum anderen kommen, nehmen wir die Elemente konjugiert. Jetzt kommt eine Definition, die ich, glaube ich, eher ein bisschen anders formuliert hätte, aber naja. Eine nicht leere Menge M, Teilmenge M von je, heißt konjugierte Klasse. Von G genau dann, wenn ein Element x in M existiert, sodass M genau aus dem zu x in G konjugierten Elementen besteht. So, als Gruppentheoretiker haben wir mal Spaß daran, Gruppen auf irgendwas wirken zu lassen. Den einen Aspekt davon, Gruppen auf Vektoren wirken zu lassen, das ist die Kernessenz dieser Vorlesung. Als dem, was wir in der endlichen Gruppentheorie meistens machen, ist, dass wir Gruppen auf sich selbst wirken lassen, meistens durch Konjugation. Das heißt, eine Gruppe G wirkt auf sich selbst per Konjugation und dann ist so eine konjugierte Klasse genau eine Bahn von dieser Wirkung. Ja, genau. Wir schreiben übrigens dann, dass M das gleiche ist wie x hoch groß G. Ja, das ist Standardnotation. Wir schreiben irgendeine Operation hin, wobei wir eine Sache durch eine Menge ersetzen und meinen damit einfach alle Kombinationen. Genau, und ich habe jetzt schon angedeutet, dass wir uns die Gruppenalgebra anschauen wollen. In der Gruppenalgebra kann können wir diese konjugierten Klasse für jede konjugierte Klasse xg von g die sogenannte Klassenbildung.
die wenig überraschend befolgt, was sieht, naja, wir haben eine Klasse, in der Gruppenalgebra können wir auf eine, ja, komische Art und Weise aus irgendeinem Gruppenelement addieren. Wir haben eine Menge, wir können einfach mal alles davon addieren. Und was wir dann rausbekommen, ist die Klassensumme, Schreibweise ist Ks von x. Und die ist einfach definiert als die Summe von allen Elementen aus dieser kondensierten Klasse. Also wir schreiben in der Gruppenalgebra ja immer alle Sachen irgendwie so als formale Kombination, formale Linearkombination.
Fragen soweit. Also jetzt kommt der Punkt, wo wir wieder das ganze Algebra, also Algebra-Zeug im Sinne von Zeug über Algebren, Modulen irgendwie wieder mit Gruppen in Verbindung bringen wollen. Genau. Ich habe hier noch ein Beispiel stehen, das ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, irgendwo in der Algebra-Vorlesung. Beispiel 2.16. Wir schauen uns mal die Sum 3 an. Also, ja, Permutation der Menge 1, 2, 3. In Sum 3 gibt es wie viele kondensierte Klassen? 3. Genau. Kondensierte Klassen. Identität ist nur zu sich selbst konjugiert. Das gilt für ja, alle 1-Elemente oder alle neutralen Elemente in der Gruppe. Wie sehen die anderen konjugierten Klassen aus?
Ja. Einmal die 2 Zyklen, einmal die 3 Zyklen.
Genau. 2 Zyklen, also 1, 2, 2, 3 und 1, 3. Die bilden eine konjugierte Klasse. Eine konjugierte Klasse. Und logischerweise, was noch übrig bleibt, sind die 3 Zyklen. Das ist auch eine konjugierte Klasse. Ich kann das Beispiel nochmal improvisiert erweitern, weil ich glaube, das kommt nicht nochmal dran. Nee. Streng genommen ist das jetzt wirklich dieser eine Punkt in der Vorlesung, wo nicht angefangen hat mit der Skelter-Voraussetzung 2, 1, aber ich nehme das trotzdem mal an. Also in K, Sum 3, also der zugehörigen Gruppenalgebra, ist zum Beispiel die Klassensumme von so einer Doppeltransposition, so einer Einfachtransposition 1, 2, dann einfach gegeben als 1, 2 plus 1, 3 plus 2, 3. So. Fragen soweit zum Thema Konjugation, konjugierten Klassen. Das habe ich alles soweit schon mal irgendwo aufgetaucht in der Algebra-Vorlesung oder so.
Gut.
Wir haben noch 14 Minuten. Das heißt, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr beeilt.
Kannst du dir eine Tafel machen?
Ja. Ja, ich würde das nächste Lemma einmal andeuten. Weil das ist auch irgendwie das, was ich gerade schon erklärt habe. Das Problem ist halt wirklich an dieser Vorlesung, dass ich echt Lust hätte, diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade machen, zu motivieren. Aber das geht halt einfach noch nicht. Also es wird später alles zusammenkommen. Mir ging es zumindest damals so, als ich Darstellungstheorie gehört habe, dass ich das am Anfang einfach irgendwann alles akzeptiert habe, vergessen habe, dann am Ende schön rumgerechnet habe mit dem, was später kommt, mir dann vor der Prüfung das Ganze nochmal angeschaut habe und so war wie, ah, ja klar, jetzt ergibt das alles Sinn. Jetzt ergibt auch Sinn, warum wir das alles irgendwie so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Also es kommt alles zusammen, dann hoffentlich ab nächster Woche oder spätestens übernächster Woche. Die Grundlagen von der Vorlesung sind halt sehr technisch. Also, es gelte Voraussetzung 2.1, wie immer. Sei zusätzlich K algebraisch abgeschlossen. Wie gesagt, später machen wir das eigentlich sowieso fast alles immer nur noch über C. Also K soll algebraisch abgeschlossen sein und A soll halb einfach sein. Also wir können jetzt direkt die Summe von einfachen Teilen umschreiben. A. Die Dimension vom Zentrum ist genau die Anzahl der Anführungsstrichen A-Isomorphie Klassen. Einfacher A. Mit A-Isomorphie-Klasse bezeichnen wir halt in diesem Fall ja, einfach alle A-Modulen, die zueinander A-Isomorph sind. Auch hier, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Irgendwie reicht es also aus, das Zentrum von der Algebra zu studieren, um herauszufinden, wie viele verschiedene Möglichkeiten es überhaupt gibt, wie unser Algebra irgendwas machen kann. Unter den speziellen Voraussetzungen mit algebraisch abgeschlossen und so weiter. B. Sei die Ordnung von J nicht durch die Charakteristik von dem Körperteil war, was auch bei C vollkommen zu ignorieren ist, wenn wir später noch bei C machen. Also dann ist halt das 0.
sein n-Element nennen. Und V1 bis Vn Repräsentanten. Der KG-Isomorphie Klassen einfacher Kamul dann ist, und auch das habe ich vorhin schon angedeutet, mehr oder weniger, die Ordnung von G gegeben durch eine Summe der Dimension der Vi, alles quadriert. Da wieder, das hängt alles irgendwie mit dem großen Satz vor uns zusammen, nur jetzt bringen wir das einmal wieder in den Kontext von Gruppen hinein. Wir können sogar noch mehr sagen. Das ist jetzt nämlich eigentlich der interessantere Teil. Also, der Teil ist auch ziemlich interessant, aber ja. Der Bezug zu dem, was wir vorhin definiert haben. Diese Menge aller Klassensummen. Die ist eine K-Basis. Von Zentrum der Gruppenalgebra. Insbesondere ist n genau die Anzahl der konjugierten Klassen in G. Also das ist, ich kann eigentlich noch ein bisschen die Beamer anmachen, Beweis kommt ja nächste Woche, beziehungsweise den Beweis von A können wir jetzt eigentlich sogar noch machen, wenn das aktuell ist, was ich hier in meinem Skript stehen habe, den kleinen Ausschnitt, den ich davon habe. Beweis von A, Übung. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ob das dieses Jahr nicht als Übung aufkommt, aber hier steht Übung drin. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie letztes Mal. Genau. Also noch mal der Bezug zu diesem riesigen Satz, den wir vorhin hatten. Wir befinden uns jetzt in dem Teil, wo K-Algebraisch abgeschlossen ist, weil es sich damit immer wesentlich einfacher arbeiten lässt. Da haben wir schon gesehen, dass die Dimension der Algebra schreiben kann, also Summe von Quadraten. Wir haben auch gesehen, dass die Dimension von einfachen A-Modulen genau immer den Summanden hier, also der Wurzel der Summanden, also eine dieser KJs entspricht. Und wenn wir jetzt A durch unsere Gruppenalgebra setzen, KG, dann erhalten wir folglicherweise genau das, was hier bei B am Anfang steht. Das heißt, wir können die Ordnung der Gruppe durch die Quadrate der Dimension dieser irreduziblen, später werden wir sagen, irreduziblen Darstellung, bestimmen. Und Teil E in Kombination mit dieser interessanten Eigenschaft, dass das eben eine K-Basis ist, vom Zentrum
liefert dann genau das, die Dimension vom Zentrum, was eben genau die Anzahl der Ks hier ist, genau die Anzahl der Punkte, die entlassen ist. Ja, also passt das alles irgendwie mit dem zusammen, was wir eigentlich machen wollen, nämlich um die Gruppen zu untersuchen. Und ab jetzt kommt weniger von diesem rein Algebra-Theorie-Zeug. Wir wenden das jetzt eigentlich nur noch an und da beweisen wir uns ein paar schöne Resultate. Und dann kommt, glaube ich, später in der Vorlesung nochmal so ein Teil, wo ein bisschen Indexschlacht passiert, weil wir noch weitere Dinge herleiten wollen. Und am Ende habt ihr eine schöne Theorie, die, ja, Gruppen mit wenigen Informationen beschreiben kann. Genau.
Dann war es das für heute.
Noch eine kurze Frage.
Ja.
Wir haben jetzt diese Gleichung über wie die Ordnung von G theoretisch funktioniert. Mhm. Gibt es Fälle, wo wir diese Körper oder die Gruppenalgebra kennen und die Repräsentanten aber noch nicht wissen, wie, welche Ordnung diese Gruppe hat, oder ist das eher theoretisch?
Es ist eher theoretisch. Ich meine, die Gruppenalgebra kennen wir immer. Ja. Wir können sie ja hinschreiben, wenn wir die Gruppe kennen.
Ja, eben. Aber es gibt quasi Fälle, wo wir die Ordnung von G erst durch diese Gleichung rausfinden. Oder brauchen wir, um überhaupt Aussagen über die Dimension von VIs treffen zu können und dieses N zu kennen, brauchen wir dafür schon die Ordnung von G?
Ich würde eher sagen, das Ganze eher andersrum verwendet. Also, Beispiel. Wir schauen uns Sym 3 an. Von Sym 3 wissen wir, dass die Ordnung nicht schlecht ist. Wir wissen auch, dass Sym 3 drei kumulierten Klassen hat.
Okay, das heißt, wir können dann
die kann ich 6
für die Dimension
als Summe von 3 Quadraten schreiben. Das geht nur als 1 plus 1 plus 4. Also 1 Quadrat plus 1 Quadrat ja. plus 2 Quadrat.
Okay, ja.
Und was wir jetzt hier machen, also wie wir später machen, ist, dass wir jetzt quasi diesen ersten Teil von dieser Aussage hier anwenden und sagen, naja, jetzt wissen wir, dass es eigentlich nur genau drei verschiedene, grundsätzlich verschiedene Art und Weisen gibt, wie Sym 3 wirken kann auf über einen algebraisch abgeschlossenen Körper als Matrizen. Zwei davon sind eindimensional, eine davon ist zweidimensional. Eine kennen wir, nämlich trivial, also einfach nichts machen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir diesen Normalteiler der Ordnung 3 ausfaktorisieren und einfach diese, also gerade ungerade, so einen Vorzeichenwechsel haben. Und also dann gibt es noch diese. Genau. Okay. Und dann gibt es noch die Wirkung als die Eder-Gruppe auf so einem Dreieck. Die ist zweidimensional. Das heißt, eigentlich ist es eher so, dass wir es andersrum verwenden. Ja. Das heißt, wir kennen die Gruppenordnung. Ja, jetzt wissen wir auch, dass egal wie unsere Sym 3 wirkt, wir können das immer in solche elementaren Bausteine zerlegen. Das ist eigentlich eher das, was interessant ist. Aber ja, es gibt auch Situationen, wo wir hierüber abstrakt Aussagen treffen können.
Ja gut, oder Fälle, wo wir haben irgendwie was so wirkt und diese Repräsentanten hat mit den Dimensionen, dann können wir irgendwie sagen, welche Eigenschaften diese Gruppe hat.
Genau.
So, wenn das jetzt alles, keine Ahnung was, wenn das jetzt alles Vielfache von G sind, dann ist die Gruppenordnung ist dann auch wieder Vielfaches von G oder irgendwie sowas.
Das Traurige ist so ein bisschen, dass diese Vorlesung klein ist. Das heißt, ihr habt am Ende so drei Vorlesungen, wo ihr diese ganze Theorie einmal anwendet. Und es ist auch teilweise verrückt, wie Leute auf diese Ideen kommen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr oder so nochmal ein Paper angeschaut, wo eben so ein bisschen Darstellungstheorie gemacht wurde. Und du erwartest nichts Böses. Da passiert sowas wie, wir haben irgendwie diese drei Eigenschaften, wir rechnen jetzt damit rum. Dann sind da Umformungen, wo du denkst, wieso sollte ich das so tun? Und plötzlich steht die Gruppenordnung da. Dann bist du wie, cool, jetzt, ich hatte diese wenigen Voraussetzungen, jetzt weiß ich, wie groß meine Gruppe sein muss. Und das ist im Prinzip das, was dahinter steckt. Nur das wirkt alles immer so ein bisschen wie Magie, wenn man diesen ganzen Umweg über diese riesige Theorie hier macht. Es gibt natürlich die Leute, die meinen, dass das irgendwie der interessantere Teil ist und Gruppentheorie dann, ja, quasi andersrum. Genau. Gut. Dann was ist jetzt aber wirklich?